Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Ich bin sehr froh, dass wir heute eine 30-Fragen-Folge haben. Da werde ich nämlich nicht so wahnsinnig viel zu reden kommen, denn ich habe heute Nacht sehr schlecht geschlafen und jetzt werden wir ein Live-Experiment machen, was das mit meinem Talent für Wortfindungsstörungen anstellt. Ich habe die Fragen natürlich gesammelt. Ein Fragensammel-Eichhörnchen. So, und ich will heute alles erfahren von dir über Muskelaufbau.
Dann
natürlich
gehen wir
bei mir ein bisschen wurscht, weil ich ja schon in einem Ausmaß Muskel aufgebaut bin, wie so ein blauer belgischer Bulle. Passt, aber diese Wahrnehmung kann möglicherweise auch meinem Schlafmangel geschuldet sein.
Man behauptet ja neuerdings, dass die Injektion von Myostatin-Inhibitoren auch auf die Augen geht. Vielleicht
liegt es da. So, kopfüber hinein in den Muskelaufbau. Ich möchte gleich beginnen mit dem Thema Longevity und Muskelanteil, Körpermuskelanteil. Gibt es da so etwas wie einen idealen oder mindesten Muskelanteil, den wir haben wollen, als Mann oder als Frau, damit wir sagen, okay, ich bin jetzt mit meinen, keine Ahnung, 25% oder 33% bin ich glücklich und zufrieden und das reicht eigentlich, oder muss ich da mich nach irgendwas anderem orientieren?
Also grundsätzlich ist es so, auf diesen 5 Säulen der Langlebigkeit ist definitiv die VO2 Max, also die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit verortet. In meinen Augen gibt es da keinen 100% fixen Muskelprozentwert. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es technisch relativ leicht möglich ist, den Körperfettanteil zu bestimmen, aber das ist dann tatsächlich einigermaßen aufwendig, beziehungsweise mit sehr viel Mathematik in den entsprechenden Messgeräten, wenn man nicht zufälligerweise im DEXA-Scan liegt, einhergeht, dass man da was bestimmen kann. Jetzt hattest du mir im Vorfeld gesagt, die kluge AI empfiehlt irgendwie mindestens 25%, glaube ich, war es bei Frauen und 33% bei Männern, wie du es schon in der Frage gesagt hast. Da könnte man sich dran festhalten. Grundsätzlich wäre mein Vorschlag, eher zu schauen, dass man einfach den Körperfettanteil in einem einigermaßen sozialverträglichen Bereich manövriert. Und dann kann man davon ausgehen, dass dann auch die Muskeln entsprechend mit dabei sind. Was ist ein sozialverträglicher Bereich? Ich würde mal sagen, ein Körperfettanteil bis 18, 20 beim Mann, wenn es jetzt um Longevity geht, und Mitte bis Ende 20 bei der Frau. Da sind wir immer noch im grünen Bereich. Der Körperfettanteil beim Mann.
Fettanteil. Okay. Entschuldigung.
Der Körperfettanteil.
Schon der erste Schlaf. Das erste Schlafthema.
Ich hoffe, du hast einfach nochmal 5 Gramm Kreatin zusätzlich genommen, weil, na dann.
Habe ich.
Schau mal, wie das Experiment weitergeht.
Genau.
Gut.
Das habe ich gemacht. So, grundsätzlich sind alle Ratschläge, die wir jetzt im Zusammenhang mit Muskelaufbau in der Folge sammeln, sind die für Männer und Frauen gleichermaßen gültig? Ja oder nein, das kannst du natürlich nicht beantworten, weil du die Fragen noch nicht kennst. Wir werden es daher so machen, dass wenn du sagst, das gilt jetzt nur für Männer oder nur für Frauen oder besonders für die einen oder besonders für die anderen, dann werden wir das hinzufügen.
So soll es sein.
Sehr gut. Wir fangen gleich bei den Frauen an. Zyklusbasiertes Training.
Saumäßig geil, zu lange, um es hier zu erklären, aber super, super spannend. Ich glaube, es war der gute Daniel Knebel, der das vor rund 8 Jahren zum ersten Mal so im deutschsprachigen Raum erzählt hat. Er hat es dann auch für die Men's Health bzw. für die Women's Health mal geschrieben. Den Artikel gibt es noch online, können wir gerne verlinken. Und ansonsten ist es inzwischen so, dass es jetzt auch in der Populärmedizin angekommen ist, aber definitiv als Frau Trainingsplan am Zyklus ausrichten, super geile Idee.
Super. Muskelmasse als Longevity-Marker. Kannst du mir bitte kurz erklären, wieso wir Muskeln so dringend brauchen für ein langes, gesundes Leben?
Ich habe es gefühlt schon 200 Mal gesagt, ich wiederhole mich da unheimlich gerne. Letzten Endes, wir wissen, fast alles andere wird im Laufe der nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte umkehrbar sein. Also egal, ob es irgendwie Probleme mit den Gefäßen oder den Organen gibt. Was allerdings bleibt, ist letzten Endes die tragisch bzw. positive Korrelation von Knochendichte und Muskelmasse. Wenn wir die beiden Faktoren nicht haben und irgendwann mal mit 80, 90, 100 die Treppe runterfallen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht abstützen können, dass wir unglücklich aufkommen, dass es uns die Knochen da scheppert, also dass wir uns Knochen brechen und dass die dann nicht mehr so richtig zusammenheilen und man dementsprechend womöglich sogar sehr viel Zeit künftig im Bett zu bringen darf, ist halt dramatisch hoch. Deswegen sage ich immer Knochendichte, Muskulatur und natürlich ganz neu, mein neues Lieblingswort, Motilität, also sprich die Reaktionsfähigkeit, dass man sich auch abstützen kann, weil es bringt dir ja nichts, wenn du super Muskeln hast, aber einfach nicht reagierst und trotzdem fällst wie ein Stein, dann klappt es auch mit der Langlebigkeit.
Sehr gut. Die nächsten drei Fragen betreffen drei Substanzen, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Testosteron, Cortisol und Alkohol. Jetzt würde ich gern zunächst einmal wissen, die Rolle von Testosteron im Zusammenhang mit Muskelaufbau. Ich glaube ja, das ist sozusagen der einzige wesentliche Grund, warum Männer so viel leichter Muskeln aufbauen als Frauen. Und warum auch Frauen keine besondere Angst haben müssen, zu muskulär zu werden, selbst wenn sie ordentlich Krafttraining machen.
Ja, also definitiv ist es so, Muskelaufbau ohne Testosteron ist verdammt schwierig. Man muss allerdings immer mit diesem urbanen Mythos immer ein bisschen aufhören. Die Frau hat schon durchaus auch Testosteron. Das heißt, da gibt es auch ein Potenzial, dass man Muskulatur aufbaut. Es ist halt nur einfach in der Relation alles deutlich angenehmer verteilt als andersrum. Das heißt, wenn wir irgendwelche Frauen bei den CrossFit Games sehen, die tatsächlich ausschauen wie verdammt gut trainierte Männer, dann würde ich immer davon ausgehen, dass da die Testosteron-Level auch ein bisschen super physiologisch sind. Das heißt, dass danach geholfen wurde. Grundsätzlich ist es allerdings so, ein gesunder Testosteronspiegel bei Männlein und Weiblein führt dazu, dass das die Reaktion auf ein Training entsprechend stattfindet. Und andersrum ist es natürlich auch so, die trockene Muskelmasse, also sprich die Muskulatur, steigert natürlich auch letzten Endes die Testosteronausschüttung. Das heißt, wer trainiert, kriegt mehr Testosteron. Wer mehr Testosteron hat, kriegt mehr Muskeln. Und so kann man da schon weitermachen.
Testosteron zu steigern, dazu haben wir eine eigene Folge gemacht, auf die ich hier verweise. Wir haben auch eine Testosteron-Folge nur zu zweit gemacht. An die kann ich mich erinnern, da weiß ich noch, dass es ein guter Weg ist, Testosteron zu steigern, wenn man der richtigen Fußballmannschaft mit dem Herzen verfallen ist, weil wenn die gewinnt, steigt der Testosteronwert, wenn die verliert, sinkt er.
Auch das, auch ein Hummer zu sein, scheint sehr erfolgreich zu sein.
Mhm. Cortisol und Muskelaufbau.
Cortisol und Muskelaufbau, halben Thema, Cortisol und Fettabbau ein Riesenthema. Letzten Endes ist es so, in der Anwesenheit von Cortisol setzt unser Körper beliebig zuckerfrei, den er letzten Endes irgendwo daher nimmt, wo er ihn abbauen kann, häufig auch aus den Muskeln. Das heißt, ein hoher Cortisolspiegel könnte theoretisch gesehen, wenn wir nicht gleichzeitig ein Abonnent von Fruchtgummis oder ähnlichen zuckerreichen Speisen sein, automatisch dazu führen, dass unsere Muskelmasse abnimmt. Das heißt, letzten Endes ist Testosteron über zwei Cortisol über zwei Umwege Testosteron so, unterdrückend oder andersrum gesagt, leidet das Testosteron und damit auch die Muskelmasse auch unter dem Cortisol.
Das heißt, wenn wir grundsätzlich mal, also beim Training selbst wird der Cortisol ausgeschüttet, vermute ich jetzt einmal. Weil wenn ein Training gut gemacht wird, dann ist es ja auch ein Stressor für den Körper. Dieses Cortisol ist uns aber ein bisschen wurscht. Das Cortisol, das uns tatsächlich Probleme bereitet, ist das, das aus dem System nicht mehr raus will.
Fix das, wobei es ist schon einen Tacken komplizierter, wenn wir ins Ausdauertraining beispielsweise reinschauen, da ist es ja so, wir kennen ja alle diese, ja, Beispiel sind meistens Frauen, leider Gottes, im Fitnessstudio, die mehr oder minder auf dem Laufband oder auf dem Stepper leben, da jeden Tag stundenlang mit hochrotem Kopf trainieren. Und wenn wir das Ganze über Jahre verfolgen, haben wir den Eindruck, es wird irgendwie nicht weniger Masse, was man erwarten würde, sondern es ist mehr. Und wenn du dir dann fragst, erzählen sie dir auch immer, dass sie sich ganz gezielt ernähren und pipapo und eigentlich eher alles richtig machen. Das hat dann tatsächlich häufig nicht was mit der Compliance zu tun, wie man früher vermutet hat, sondern da steht einfach das Cortisol bedingt durch zu hohen Trainingsreiz, zu hohe Trainingsintensität den gewünschten Ergebnissen im Wege.
Alkohol. Stimmt's, dass Alkohol den Effekt eines Trainings sofort zunichte macht? Also ist es so, dass wenn ich nach dem Training abends mit Freunden ein Bier trinke, das Training davor im Eimer ist?
Ich halte es ehrlicherweise für einen urbanen Mythos. Wir kennen ja durchaus aus der Vergangenheit im Bodybuilding oder im Fitnesssport den einen oder anderen Athleten, der genauso gut an der Flasche wie an den Gewichten war. Tendenziell ist es natürlich so, wenn das Ausmaß der Vergiftung stark genug ist, und wir erinnern uns, Alkohol, Giftstoff, Leber, Alarm, alles andere findet nicht mehr statt, weil wir jetzt erstmal das Problem lösen werden, wird es natürlich eine entsprechende Erholung definitiv verzögern. Das heißt, die Zeit, bis man wieder einsatzfähig ist, rein muskeltechnisch gesehen, ist auch verlangsamt. Ob jetzt die Vergiftung ausreicht, um wirklich alle anderen Reaktionen komplett auszumerzen oder einfach nur zu verzögern, das hängt wahrscheinlich so ein bisschen von der Alkoholmenge ab, um ehrlich zu sein.
Das Training am Flaschenzug ist allerdings gestartet.
Genau, also Flaschenzug statt Flaschenhals.
Ja. Wir kommen zu den Proteinen. Eh klar, Proteine ist gleich Muskelaufbau. Sind die anderen Makros egal?
Ja, nein, ja, nein, ja. Also grundsätzlich ist es so, es gibt natürlich, wenn man das Ganze wirklich ernst meint, durchaus nach dem Training, auch nach dem Krafttraining, ein wunderbares Zeitfenster, wo wir gerne wieder Kohlenhydrate, also sprich Glykogen, auffüllen wollen. Das heißt, das ist das eine, da gibt es definitiv ein Fenster, was auch wiederum die Regeneration beschleunigt und unter Umständen sogar Insulin, über einen lustigen Transportmechanismus, danke dir Stefan, die nämlich durch die Insulinausschüttung auch den Transport von Protein in die Zelle beschleunigen könnte, was wiederum dem Muskelwachstum positiv zugutekommen würde. Entschuldigung. Mhm. Ich habe wohl auch nicht gut geschlafen.
Passt schon. Ich übernehme das mit dem Schlechtschlafen für uns beide.
Okay.
Gibt es Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinquellen, wenn es um den Muskelaufbau geht? Können wir die gleich gut verwerten? Können wir aus Bohnen genauso schöne Muskeln machen wie aus Steak?
Tatsächlich ist die Farbe da ein bisschen unterschiedlich. Also du kennst es, die grünen Muskeln und die roten. Nein, ja. Es ist tatsächlich so. Letzten Endes geht es eigentlich nur darum, dass alle Aminosäuren, die wir brauchen, vorhanden sind. Wo die letzten Endes herkommen, ist völlig wurscht. Das heißt, wenn ich mich wirklich gut damit beschäftige und eine fleischlose Ernährung entsprechend durchexerziere, dass ich da alle Bausteine in ausreichender Menge hinbekomme, funktioniert es genauso gut. Schwierig ist es immer dann, wenn man sowieso sich irgendwie mit Ernährung nicht gut beschäftigt und da schlecht mit sich in Anführungszeichen umgeht, dann ist wahrscheinlich die tierische Kost einfach einen Tacken einfacher.
Und am besten wahrscheinlich überhaupt, man nimmt essentielle Aminosäuren dazu, dann ist man relativ safe, oder?
Die sind nach wie vor immer noch das, was ich dringend empfehlen würde, je nachdem wie... Ich bin leider Gottes immer mit diesen Problembären beschäftigt. Also klar, es ist natürlich immer noch, wenn man irgendwie ein Thema mit Histamin hat, wenn man irgendwie ein Thema mit den Mastzellen hat, bitte eine essentielle Aminosäurenmarke wählen, wo kein Histidin mit drin ist, weil das Histidin eben das Histamin freisetzt und das kann durchaus zu Problemen führen. Deswegen bleibe ich da nach wie vor bei meinen essentiellen Aminosäuren von Mitocare. Da habe ich keinen Ärger.
Mhm. Die Menge von Protein, die man zu sich nehmen soll. Da gibt es also diese, man ist da irgendwie zwischen 1 und 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ungefähr. Jetzt geht die Frage ein bisschen näher ins Detail, weil ich weiß ja, sowohl durch meinen Gentest als auch durch meinen Mikrobiomtest, dass ich nicht so wahnsinnig gut mit Proteinen umgehen kann. Also ich sollte meinen Körper nicht überlasten mit Proteinen. Was heißt denn das jetzt für meinen Muskelaufbau?
Heißt für deinen Muskelaufbau Punkt 1, ich würde halt definitiv das Thema essentielle Aminosäuren, weil vorverdaut sozusagen, in den Vordergrund stellen und alles, was da an Arbeit ist, schon mal rausnehmen. Und dann würde ich dich halt einfach mal tatsächlich so irgendwo zwischen 1 und 1,5 Gramm pro Kilo magere Körpermasse, ja. Also auch da wieder Zielgewicht, nicht Komplettgewicht verorten, tendenziell bei allen anderen, beziehungsweise bei denen, die vielleicht auch noch ein bisschen, ja, nein, Entschuldigung, das hätte ich jetzt böse gesagt. Mal angenommen, du hättest eine moderate Menge Krafttraining und eine moderate Menge Ausdauertraining in deinem vielbeschäftigten Alltag, kommst du dementsprechend so zwischen 1,2 und 1,5 hin. Würdest du jetzt irgendwie sagen, nee, ich möchte jetzt nochmal fix da Muskelmasse grob drauflegen und verbringe entsprechend viel Zeit im Studio, würde ich auch bei dir irgendwie versuchen, da einen Tacken höher zu gehen. Allerdings ist es mir auch ein Rätsel, wie sehr man da mit deiner Genetik in ja, Kollision kommt, aber tendenziell würde ich tatsächlich idiotisch stark mit essentiellen Aminosäuren arbeiten, weil ich dann immer noch den Eindruck habe, dass die dann dem einen oder anderen Türsteher besser vorbeigehen.
Weil wir gerade über Aminosäuren reden, welche Aminosäuren sind denn die wichtigsten für Muskelaufbau? Ich glaube, da gibt es das Leucin, oder?
Genau, also Leucin ist die einzige Aminosäure, die man quasi extern zu einem Aminosäurenkomplex oder zu essentiellen Aminosäuren genau genommen zusätzlich supplementieren sollte. Leucin ist auch das einzige, was, wenn man zufälligerweise noch Whey oder ein ähnliches Protein verträgt, zusätzlich supplementiert werden kann, weil es tatsächlich abgefahrene Studien gibt, wo man gesehen hat, dass selbst bei Menschen, die nicht trainieren, das Muskelwachstum angeregt wurde. Was ist mit mir eigentlich los, wenn Leucin in höherer Menge vorhanden war. Klar natürlich, wir sind ja nicht nur Biohacker, sondern wir sind ja auch alle so ein bisschen Longevity interessiert. Wie passiert dieser Muskelwachstum durch Leucin? Natürlich wird da das Mammalian Target of Rapamycin, also sprich mTOR, in einem gewissen Maße aktiviert. Das heißt, wie immer gilt gezielt und in einem vernünftigen Zeitfenster und nicht 24/7, weil sonst könnte es auch in die Hose gehen.
Das Stichwort anaboles Fenster wurde früher sehr intensiv diskutiert. Ich glaube, die Jury ist zurückgekommen und hat gesagt, ist nicht so schlimm, wie man glaubt. Also die Leute, die quasi die Hantel abgelegt haben und das Protein in sich hineingestopft haben, die waren ein bisschen streberhaft.
Ja, nein, ja, nein, ja. Tatsächlich ist es so, für den Normalo, der gut auf Krafttraining reagiert, ist es so. Für alle anderen halte ich es da ehrlicherweise immer noch mit Tim Ferriss und dem 4-Stunden-Körper. Es ist völlig in Ordnung, den Post-Workout-Shake auf dem Weg ins Studio zu nehmen. Letzten Endes, das Zeug braucht sowieso ewig, um im Körper anzukommen. Und wenn man wirklich das Maximale rausholen muss oder möchte, dann lieber das Zeug vorher schon reinhauen, wenn es der Magen verträgt, und dann muss man sich da auch keine Gedanken machen. Letzten Endes ist es klar so, die Aminosäuren werden sowieso ewig, ich glaube 18 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Körper bereit gehalten. Allerdings, wie wir vorher gesagt haben, ein bisschen die Insulinreaktion, so ein bisschen die Geschichten. Das heißt, persönlich, wenn mich meine 19-jährige, total fitnessbegeisterte Tochter im Moment fragt, Papa, wenn ich jetzt ins Studio gehe, wann soll ich denn da meinen Eiweißshake nehmen? Dann sage ich, bitte nimm einen ohne künstliche Zusatzstoffe. Das ist die größere Diskussion. Und sag, kannst gerne schon auf dem Weg ins Studio machen. Das Letztere tut sie, beim Ersten arbeiten wir doch dran.
Okay, so hat jeder sein Pinkel zu tragen, wie wir in Österreich sagen. Intermittierendes Fasten und Muskelaufbau. So intuitiv sagt man jetzt, naja, wenn der Körper nicht viel hat zum Aufbauen, dann wird er sich schwer tun mit dem Aufbauen.
Ja, es ist tatsächlich schwierig oder auch nicht. Letzten Endes müsste man tatsächlich die Frage Trainingsreiz beziehungsweise wann findet ein Krafttraining statt und wie sind die Ernährungsfenster miteinander anschauen. Rein subjektiv muss ich gestehen, meine Anwendung von abends sich die Wampe vollhauen, was man nicht tun sollte, und morgens dann trainieren, scheint zu funktionieren. Also bis dato, wenn ich hier in München unterwegs bin, kommen die Straßenfeger noch nicht auf den Gedanken, die Gullis abzudecken, weil sie Angst haben, das Männchen mit den atrophierten Muskeln fällt garantiert durch den Gulli durch.
Es ist eher so, dass die Sonne untergeht, wenn du auftauchst.
Ja, aber das hängt einfach nur mit meinem total gut modulierten Gemüt zusammen. Das hat nichts mit der Menge des Menschen zu tun. Nee, also im Ernst, es ist tatsächlich so, das scheint ganz gut zu funktionieren. Allerdings gönne ich mir dann halt auch Post-Workout, egal ob es intermittierendes Fasten ist, sondern noch ein paar Aminosäuren hinten rein. Also es ist so ein bisschen die Frage, wie ernst meint man es? Grundsätzlich ist es tatsächlich so, Trainingsbelastung plus intermittierend plus Frau vorm Wechsel halte ich jetzt mal zu 98% für eine relativ mäßig gute Idee. Bei Männern geht schon relativ viel, um ehrlich zu sein.
Gut. Mikronährstoffe und Muskelaufbau. Welche sind denn jetzt die, die man auf gar keinen Fall verpassen darf? Magnesium? Weiß nicht.
Ja, fix.
Vitamin D, Zink, was fällt da so ein?
Ja,
Zink ist für
Testosteron schon mal relativ relevant, Magnesium für die quasi Reizweiterleitung, B-Vitamine auch klar, Vitamin D ist immer wieder beim Testosteron verortet und das sind eigentlich auch die, wo ich sagen würde, bitte ja. Mhm.
Sonst noch welche, die von einer besonderen Bedeutung sind oder fällt er da jetzt
Es ist tatsächlich immer so die Frage, was macht man mit dem Selen? Das scheint ja auch noch so ein Testosteron-Booster zu sein, zumindest fürs Männchen könnte man das durchaus noch mit auf die Liste drauf tun, aber dann ist es auch echt gut.
Ja, soll man ähnlich wie Vitamin D nicht überdosieren,
das gute Selen. Deswegen macht es mit dem Ferris, kauft euch hochwertigste Bio-Nüsse, nämlich, was war es,
Pekan? Para. Brazilian Nuts.
Oft so
mit Schimmel-Ding verunreinigt sind.
Deswegen in hochwertig, dann sind sie auch schon, wie der Name vermuten lässt, rasiert.
Ja, man riecht's. Also ich habe meine Selen-Nuss-Allergie, habe ich ein bisschen entwickelt. Ich mag da nicht mehr so gern hingreifen, weil die haben ein paar haben richtig so blöd gerochen und dann supplementiere ich jetzt lieber aus der Kapsel.
Ja, ein Selenverkäufer.
Genau. Keto oder Carnivore und Muskelaufbau klingt eigentlich nach einer super Idee. Und wenn ich mir den Paul Saladino anschaue, allerweil.
Ja, hätte man beim Liver King auch vermutet, bis er dann irgendwann erklärt hat, was er sonst noch so tut. Also grundsätzlich, ihr Lieben da draußen, auch wenn ihr den Stefan irgendwie in der Badehosen posen seht, verlasst euch nicht immer drauf, dass die Ergebnisse nur auf natürlichem Weg erzielt werden.
Posen in der Badehosen finde ich einen schönen Reim.
Großartig. Grundsätzlich, also die jetzt inzwischen erweiterte Carnivore-Diät mit Früchten und keine Ahnung, was die inzwischen noch nehmen, ich bin da ein bisschen raus, ist sicher total in Ordnung, was den Muskelaufbau angeht. Bei mir hat seinerzeit auch in der ketogenen Diät auch keine riesen Zeiten gegeben, wo ich den Eindruck hatte, ich habe einen Trainingsreiz gesetzt und es ist gar nichts passiert. Ich bin tatsächlich mit dem wie lange brauche ich Keto im Jahr inzwischen ein bisschen vorsichtig geworden, weil ich einfach meine ganzen Themen wie Schlafmangel oder Schlafstörungen und so weiter und so fort ein ohnehin jetzt nicht so ganz irrelevant ausgeprägter Cortisolspiegel. Also ich bin tatsächlich so Keto mal ein paar Tage feini, aber sonst bin ich ein bisschen raus, um ehrlich zu sein.
Blutzuckerspiegel und Muskelaufbau. Wir wissen ja, dass die Leute gerne nach dem Krafttraining etwas tun, damit der Insulinspiegel raufgeht. Ja? Jetzt ist es so, jetzt würde ich mir denken, ganz toll, ich kann jetzt nach dem Training sofort einmal meine Wochenration an Schokolade verputzen, um den Blutzuckerspiegel raufzuhauen und den Insulinspiegel damit gleich mit. So, aber jetzt kann es dann eventuell sein, dass dann ein bisschen was überbleibt von dem Zucker und da werden dann irgendwie keine Muskeln aufgebaut aus diesem biologischen Kreislauf, den ich da in Gang setze, sondern es wird Fett aufgebaut.
Fix. Also es ist natürlich so, dieses anabole Zeitfenster, mit dem wir es vorher schon hatten, dieses Window of Opportunity, wo es wirklich mal Sinn macht, hochzugehen mit den Carbs, damit alles idealerweise verteilt wird, das existiert. Deswegen macht es in der Zeit auch wirklich Sinn, kurzkettige Kohlenhydrate zu erwischen. Allerdings müssen wir auch wieder darauf hinweisen, Biohacking und Longevity sitzen zwar im gleichen Boot, aber manchmal will einer raus. Der oxidative Stress, der durch diese kurzkettigen Kohlenhydrate auf die Blutgefäße ausgelöst wird, ist vielleicht auch wieder ein bisschen kontraproduktiv, also muss man sich entscheiden, sind wir jetzt Wettkampf-Bodybuilder oder sind wir einfach nur Leute, die ein bisschen Muskeln haben wollen, also da würde ich nochmal ein bisschen sensibel sein, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so ein bisschen ein Gefühl zu haben, wie viele Kohlenhydrate darf ich denn nach dem Training, ist schon mal relativ wichtig und einfach auch darüber nachzudenken, wenn ich so ein bisschen mit kurzkettigen Kohlenhydraten arbeite, vielleicht sogar einen Tacken weniger, als ich verbraucht habe, aber genug, um diese Insulintransportmechanismen auszulösen, könnte es ja auch schon funktionieren.
Gut, das Thema Erholung versus Muskelaufbau ist eines, das wir ja immer wieder besprechen. Da geht es also darum, wie wir die Entzündungen wegkriegen, die beim Training auftauchen, die wir ja auch wollen, weil sie den Muskelaufbau befeuern. Wie kann man das Beste aus beiden Welten erreichen?
Ja, man muss sich halt einfach mal mit dieser großartigen, wunderbaren Glockenkurve beschäftigen, die einfach bei dieser Reizreaktionsgeschichte eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben halt einfach ein Zeitfenster von 18 bis 22 Stunden, in der idealerweise nach der Belastung nichts passieren sollte, was die Entzündungsreaktion komplett wegdrückt, weil sonst war irgendwas umsonst. Danach können wir aber fast alles tun, was uns so einfällt, um quasi die Restentzündung aus dem System rauszukriegen. Das heißt, wenn du irgendwie morgens um 10 beim Krafttraining warst, wäre am nächsten Tag so circa 8 Uhr morgens das Eisbad eine ganz gute Geschichte.
Okay, also wirklich nicht früher? Also braucht das so lang?
Ja, ganz ehrlich, die meisten baden ja nicht so Eis, dass es wirklich entzündungssuppressiv wäre.
Also, weil es zu warm und oder zu kurz ist?
Genau das. Also es ist auch, Gott im Himmel, es ist kein Problem, jetzt nach dem Krafttraining im Sommer mal kurz ins Eisbad zu springen oder sich kalt abzuduschen. Also da wird nichts passieren, was irgendwie den Mr. Mucki oder der Mrs. Mucki im Wege steht. Es geht tatsächlich darum, eine ernsthafte Cold Water Exposure zu haben, was jetzt wahrscheinlich viele Leute sowieso eher weniger haben. Und dann ist es ja auch so, das Thema Kaltwasserexposition fürs Gehirn, das Thema Kaltwasserexposition für alles funktioniert ja eh besser, wenn man es nicht jeden Tag macht. Also das kann man schon alles so bauen, dass es kein Problem ist.
Gut, das heißt aber, die Faustregel ist, die wirklich intensive biohackerische Cold Water Exposure machen wir so 18 bis 22 Stunden
genau,
nach dem
genau,
Training. Dann haben wir tatsächlich das Maximum herausgequetscht.
Und auch wenn du jetzt sagst, ich möchte es jetzt wirklich systemisch machen, weil ich irgendwie ein Schmerzthema habe und es gibt ja da jetzt diese wunderbare Schmerzstudie auch zu dem Thema und ich will jetzt diesen Vitus Handkühler benutzen und stecke da meine Bordschen für 3 Minuten 10-mal in diesen Handkühler rein und mache dazwischen Pause. Das wäre tatsächlich von der Wirkung auch entzündungssuppressiv, also da bitte auch warten, auch wenn es keinen Effekt erzeugt.
Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel ein Profifußballer bin und sage, ich habe 3-mal in der Woche spielt, dann gilt das natürlich nicht, weil da ist ja nicht der Muskelaufbau mein Ziel, sondern da möchte ich gern möglichst fit sein fürs nächste Spiel oder auch als professioneller Tennisspieler, was mir halt auch hätte einfallen können, dann springe ich sofort nach dem Schlusspfiff bzw. Matchball ins Eis hinein.
Ja, je nachdem, wie es ausgegangen ist. Ich sah da neulich ein Foto von dir mit dem Handtuch über dem Kopf. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, um ins Eisbad zu gehen.
Ja, für längere Zeit, für eine Stunde mindestens, und zwar mit dem Kopf unter Wasser. Der hat mich hergerichtet. Wow, das war schier, wirklich.
Wie alt war der? 24 oder so?
19.
Oder? Ach, scheiße.
19.
Ja.
19, aber es war wirklich, es war einfach zu schnell. Es war einfach zu schnell. Und da war ich dann schon sehr angefressen.
Stefan, aber das ist Motilität, das ist wirklich dieses Problem, was wir tatsächlich immer wieder unterschätzen, ist Reaktionsfähigkeitstraining und so weiter und so fort. Gerade die ganzen jungen Leute heutzutage, die viel zu viel Zeit, wie wir sagen würden, vor Computern und Konsolen verbringen, die haben einfach Reflexe teilweise, wo du denkst, ich weiß nicht, wo die herkommen. So schnell war ich früher auch nicht und das hängt wahrscheinlich einfach damit zusammen.
Ich habe eine Woche später aber fast gegen einen gewonnen, der über meinem übermächtigen Finalgegner eigentlich einzuschätzen wäre. Also es ist ganz komisch.
Das ist sehr seltsam, aber das sind halt auch diese 4 Buchstaben. Fast.
Ja, genau, intermittierendes Fast habe ich in meiner, genau.
meiner Tenniskarriere. Wir sind bei 30 Fragen, da quatsch mal nicht, gib Gas.
So, welche Trainingsform ist die, die für den Muskelaufbau am besten ist? Ist es klassisches Volumentraining? Ist es High-Intensity-Training? Ist es Okklusionstraining? Oder ist es egal, weil es eh nur darum geht, wie lange ich meinen Muskel unter Spannung halte?
Letzten Endes ein bisschen vom Letzteren. Realistisch gesehen ist es aber wahrscheinlich, wenn es wirklich darum geht, Muskelmasse aufzubauen, schon das klassische Volumentraining, um ehrlich zu sein. Beim Okklusionstraining, es ist spannend, es ist auch gerade dann spannend, wenn irgendwie gerade irgendwas in den Gelenken oder sowas nicht mehr mag. Ich mag es auch unheimlich gern, aber fairerweise muss man sagen, ich habe noch keinen Mr. Olympia, ich habe noch keinen CrossFit.
Der mit rosa Hanteln und abgebundenen Gliedmaßen.
Der irgendwie, nachdem er da seine Pokale entgegennimmt, gesagt hat, und ich verdanke das jetzt alles dem Okklusionstraining, und das größte Gewicht, was ich in den letzten 12 Monaten in die Hand genommen habe, waren 4 Kilo und die waren pink.
Ja. Diese Sache mit der elektrischen Muskelstimulation, ist was Gutes oder egal?
Hängt ein bisschen davon ab, in welchem Land du lebst. In Deutschland ist es super, wenn du den Fuß gebrochen hast und den anderen Fuß die Muskelmasse erhalten möchtest, während du im Bett liegst. Ich bin tatsächlich nach wie vor kein großer Fan von diesen, ich schwitze jetzt in den Neoprenanzug rein und danach nutzt ihn der Paul und dabei mache ich so ein bisschen Gymnastik und es britzelt ein bisschen auf der Haut Geschichten. Das ist jetzt nicht so ganz meins. Ich erinnere mich mit wehmütigen, ganz, ganz wehmütigen Augen an meine Zeit in Austin. Da gab es ja diese andere Form von Elektrostimulationstraining, wo sie quasi die Klebeelektroden angebracht haben und dich gleichzeitig wirklich mit Gewichten trainieren haben lassen, die massiv waren. Das heißt, Personal Trainer plus Strom plus Freigewichte gleich, oh, 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 ich kann mich 4 Tage nicht bewegen beim klassischen, ja, Franchise-Training, was wir in unseren Breitengraden so kennen, habe ich nach wie vor die Befürchtung, dass es für 3 bis 4 Monate für Untrainierte super funktioniert, aber dass man dann einfach rauswächst. Das heißt, wenn du heute ins Training einsteigst und dein Studio bietet das unter anderem an, ist es super, wenn du es als einzige Form des Krafttrainings für immer behalten möchtest, könnte es sein, dass dir die Schuhe sehr bald nicht mehr passen.
Der Hintergrund der Frage, die ich zuletzt gestellt habe, war ja der, dass es Menschen gibt, die gerne Krafttraining betreiben, die haben Freude daran. Ich verstehe das nicht, wie das geht, wie die verdrahtet sind. Ich mag es überhaupt nicht, mir geht es einfach nur auf den Sack. Jetzt würde ich gerne wissen, was ist denn das Minimum an Zeit, das ich pro Woche investieren muss, um vernünftige Erfolge zu erzielen und auf welchem Weg?
Das ist tatsächlich so relativ schwer zu beantworten. Also grundsätzlich ist es so, in Anführungszeichen länger die Muskelketten sind, je größer der Muskelanteil ist, der bei einer Übung rekrutiert wird, desto schneller geht es natürlich. Wenn du jetzt irgendwie so klassische Witze wie Bizeps-Curls und Wadenheben machst, weil das einfach das ist, was dich interessiert, da brauchst du echt viel Zeit. Wenn du jetzt sagst, nee, ich mache einfach diese Verbundübungen, Kreuzheben, Kniebeugen, irgendwie von mir aus noch was für einen Rücken, wie wahlweise Latziehen oder Pull-Ups, wenn man es verträgt und irgendwie Bankdrücken, dann kommt man wahrscheinlich mit, ja, lass es mal 3 Trainingseinheiten mit 20 Minuten Pause, mit 20 Minuten Belastung. Die Pause rausgerechnet ab. Das heißt, je nachdem, wie du das anschaust, wenn du jetzt einigermaßen intelligent trainierst, das heißt, du sagst irgendwie, ich marschiere durch die Übungen einmal durch und durch das Durchmarschieren erspare ich mir ernsthafte Pausen dazwischen und ich mache da 3 Durchgänge, sind es wahrscheinlich bei 20 Minuten Belastung 35 bis 40 Minuten und dann ist alles fein. Das reicht definitiv nicht zum Mr. Wörgl oder zum Mr. Hamburg, aber es reicht easy dafür, dass du alles abtrainiert hast, was du haben möchtest.
Okay.
Ansonsten, es gibt Podcasts, es ist eine tolle Möglichkeit, beim Krafttraining Podcasts zu hören.
Da komme ich noch dazu. Das ist nämlich auch eine Frage, die mich beschäftigt. Jetzt möchte ich aber vorher noch wissen, ob es irgendwelche biometrischen Marker gibt, die bei der Trainingssteuerung hilfreich sein können. Wenn ich jetzt den Ohrring in der Früh auslese, so wie ich das, also heute zum Beispiel ist das nicht repräsentativ, aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen schönen Ruhepuls, der bei irgendwie, ich weiß nicht, bei mir halt in den niedrigeren, mittleren 40ern liegt, und eine HRV, die für meine Verhältnisse relativ hoch ist, mit 35, 40. Da gibt es Menschen, die sind deutlich höher. Die Simone Kumhofer, die Queen of Herzratenvariabilität zum Beispiel. Ist das so ein, zeigt, ich bin ganz gut erholt, vermute ich jetzt einmal, wird das Training besser funktionieren. Aber wird dann auch der Muskelaufbau auf andere Weise verbessert, außer dass ich gut erholt bin und deswegen besser trainieren kann?
Nein. Also ganz kurz noch mal ein paar Sachen zum Aufräumen. unsere Verehrung für die liebe Simone ist, glaube ich, gleichermaßen ausgeglichen verteilt. Nichtsdestotrotz hat die Herzfrequenzvariabilität bei einem Menschen mit einem derartigen Volumen an Ausdauersport nichts mit irgendwas zu tun, sondern einfach nur damit, dass da die Ruheherzfrequenz idiotisch niedrig ist und aufgrund des noch nicht ausreichend fortgeschrittenen Alters die maximale Herzfrequenz entsprechend hoch ist. Das heißt, wenn du wahrscheinlich nachts einen Ruhepuls von, was wird es denn haben, 240 hast und auf der anderen Seite noch irgendwie, was war die Carvonen-Formel, mit der man nicht mehr rechnen darf, 220 mindestens Lebensalter.
Ist Maximalpuls, ja.
Maximalpuls heißt, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was da so möglich ist. Also das heißt, Ausdauertrainierte haben grundsätzlich eine deutlich höhere Herzfrequenzvariabilität, ohne dass ich jetzt zwingenderweise sagen würde, dass es automatisch ein Biomarker, der irgendwie in die Ewigkeit führt. Liebe Simone, mach alles weiter, so wie du es machst, ist keine Kritik. Ich wollte es nur mal so erklärt haben. Ich hatte irgendwie, als ich noch Spinning ausgebildet habe und das Zeug, glaube ich, damals einen Ruhepuls von 36 oder so. Ich war aber eine ganze Menge, aber sicher nicht gesund. Mhm. So, das heißt, letzten Endes, was ist das Entscheidende? Die Ruheherzfrequenz und die Herzfrequenzvariabilität sind ideale Parameter zur Trainingssteuerung vor dem Training und geben uns einfach eine Information, wie wir die letzte Trainingseinheit verarbeitet haben. Das heißt, es macht durchaus Sinn bei Leuten, die täglich in irgendeiner Weise Sport machen, wenn da irgendwie diese Werte idiotisch nach oben gehen oder nicht so aussehen, wie man es erwarten würde, zu sagen, okay, ich mache heute eine Recovery-Einheit, ich mache irgendwie was Leichteres als das, was geplant war, um eben diesen Geist des Übertrainings sicher zu exerzieren. Aber es ist natürlich so, muss man fairerweise sagen, in einem gewissen Maße würde ich mich davon auch nicht verrückt machen lassen.
Wir haben ja über Peptide gesprochen neulich. Jetzt ist die Frage aufgetaucht, ob Peptide auch unterstützend sein können beim Muskelaufbau. Ich erinnere mich, es war ja irgendwie, ein Peptid war ja dabei, das hat Wachstumshormon ein bisschen gepusht. Da denkt man sich, aha, da könnte was sein.
Da ist auch was ganz klar. Also das Ipamorelin ist ganz klar ein Peptid, was seit Jahrzehnten auch im Bodybuilding verwendet wird, um quasi das Thema Wachstumshormon ein bisschen anzuschubsen. Tendenziell gibt es da auch noch ein paar andere. Aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte da ein bisschen experimentell unterstützen, wäre mein Tipp tatsächlich das Ipamorelin. Die anderen, die zwar auch sowas Ähnliches machen, du erinnerst dich, wir hatten über das Tessamorelin beispielsweise gesprochen, was es ja auch als Pharmaprodukt im europäischen Sprachraum gibt. Also Ipamorelin könnte man jetzt problemlos bei unseren Freunden aus den Niederlanden beziehen.
Das könnte man ausprobieren. Link in den Shownotes. Wir haben ja da einen Lieferanten ausfindig gemacht. Vielmehr du hast ihn ausfindig gemacht. Ist das Ipamorelin etwas, wo wir unseren Hamster versorgen damit oder ist da auch der Halter des Hamsters?
Das ist ganz klassisches Hamsterprodukt natürlich.
Okay, also das nimmt also nur der Hamster?
Macht den Hamster vielleicht ein bisschen muskulärer, aber auch dann muss man sagen, nicht dauerhaft, sondern mal für 6 Wochen oder sowas, idealerweise dann auch mit einer etwas erhöhten Belastung kombiniert. Und wenn wir es tatsächlich dem Hamster besonders gut gehen lassen wollen, dann wäre es noch eine gute Idee, in der Zeit auch nochmal mit BPC-157 zu arbeiten, denn das hat ja auch nochmal die Nebenwirkung, dass es erstens die Regression beschleunigt und zweitens vielleicht auch noch mal ein bisschen aus einem anderen Winkel Wachstumshormon herausholt. Das heißt, für den Mr. Olympia-Hamster gerne Ipamorelin und BPC-157. Und wie gesagt, wer seinen Hamster liebt, kauft bei Primal Peptides, weil da sind die Labore gut.
Der blaue belgische Hamster. Insulinsensitivität beziehungsweise Insulinresistenz, ist das ein großer, also die Resistenz, ist das ein großer natürlicher Gegner des Muskelaufbaus?
Ja, beziehungsweise es ist halt auch im Ziel des Sports, die Insulinresistenz erstmal wieder wegzubekommen, damit dann der Muskelaufbau wieder funktioniert.
Ja, das heißt, wenn es bei mir mit der Muskelaufbau so gar nicht klappen mag, dann kann das auch ein Hinweis sein auf eine Insulinresistenz. Das würde ich mir dann anschauen lassen bei nächster Gelegenheit, oder?
Fix.
Gut. Gibt es sinnvolle und gesundheitlich sichere Trainingsunterstützung, die als Doping gilt, wo man also aufpassen muss, wenn man ein Haucherl ernsthafter Sport betreibt als zum Beispiel ich, wo dann wirklich jemand auftauchen könnte und sagt, ich mag jetzt gerne mit Ihnen in den gekachelten Raum gehen und Sie dort nicht in Ruhe lassen.
Tatsächlich ist es so, ich glaube, sehr niederschwellig wäre tatsächlich BPC 157, das hat es inzwischen auf die WADA-Dopingliste geschafft. Sonst ist es tatsächlich so, je weiter oben man im Sport sich bewegt, desto gefährlicher wird das Ganze. Ich erinnere mich irgendwie der Matzinger Günther von Windhund hat mir irgendwann mal eine ganz aufgeregte Nachricht geschickt, weil ich in einer Instagram-Story Infusionen für Regeneration erwähnt hatte. Da ging es allerdings in dem Fall nicht um sportliche Regeneration, sondern einfach nur darum, dass sie irgendwie fix und alle war, irgend sowas. Aber das hat er irgendwie so nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, du, alles gut, Günterle, da geht es um was anderes. Und dann hat er nochmal zu Ulrich geschrieben, Andreas, du darfst nicht vergessen, dir folgen ganz viele Athleten und da muss man vorsichtig sein. Also dementsprechend, wenn ihr zufälligerweise Profisportler seid, denkt daran, selbst das Geben von Infusionen kann unter Umständen bereits Doping sein, selbst wenn nichts drin ist, was verboten wäre.
Also ja, Vitamin C, also tatsächlich, ich glaube, Sportler dürfen das ja nicht einmal, diese Nährstoffinfusionen so sind da.
Es könnte sogar schon bei Elektrolyten losgehen, aber es ist tatsächlich... Da übergebe ich dann immer gerne an den Vereins- oder Sportmediziner.
Genau, da müssen wir aufpassen. Das ist nicht unser Fachgebiet. Was können wir Menschen vom weiß-blauen Belgier lernen?
Nichts.
Schade. Aber ich wollte den weiß-blauen Belgier unbedingt unterbringen. Nachdem wir den weiß-blauen Hamster jetzt schon vorhin erwähnt haben. Der weiß-blaue Belgier ist diese Rinderrasse, die ein bisschen muskulöser ausschaut als die Rinder, die ich immer beim Spazierengehen fotografiere. Die schauen ja wirklich aus wie aus einem Zeichentrickfilm. Und die haben irgendein Myostatin-Thema, gell?
Genau, da ist quasi die Ausschüttung von diesem Myostatin gehemmt. Das heißt, normalerweise haben wir so eine natürliche Grenze, wie viel Muskulatur darf sein. Und irgendwann ist dann auch gut. Und beim Belgian Blue, wie er heißt, ist eben dieses Thema nicht vorhanden. Es gibt inzwischen auch Biohacker-Bodybuilder-Menschen oder vor allem Hamster natürlich, die mit so Myostatin-Inhibitoren arbeiten. Allerdings, ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir alle das Maximalpotenzial an Muskulatur erreichen, was wir erreichen, bevor irgendwann mal die Grenze anfängt hochzugehen, dann sollte es für wirklich alles reichen, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und das, was danach kommt, also die Mr. Olympia-Jungs und Mädels, also wer das haben möchte, der hört nicht uns, der schaut woanders rein.
Gut. Schlaf. Schlaf ist ja unverzichtbar für Muskelaufbau, weil ja der Muskel im Schlaf wächst, wenn ich da richtig informiert bin, ebenso wie man auch die Dinge, die man gelernt hat, im Schlaf in das Gehirn hinein tätowiert. Wenn ich jetzt zu wenig schlafe, dann werde ich keine Muskeln aufbauen, oder?
Tendenziell ja. Also wie gesagt, manch 18-Jähriger, der irgendwie im Fitnessstudio unterwegs ist und abends in der Disco und keine Ahnung was, beweist uns ein Gegenteil. Aber tendenziell ist es natürlich so, erstens brauchen wir die nächtliche brauchen wir den Schlaf, damit wir nächtens entsprechend Wachstumshormonen ausschütten, brauchen wir den Schlaf, dass unser Testosteronspiegel stabil ist, brauchen wir den Schlaf auch natürlich, wie du richtig gesagt hast, dass die Muskulatur aufgebaut werden kann und so ganz ohne wird es nicht richtig gut funktionieren und auch da gilt halt wieder, je älter der Knabe oder das Mädel, desto sensibler muss man sich um solche Sachen kümmern.
Und ausreichend Tiefschlaf hilft ja auch, die Gehirngesundheit zu erhalten. Und es wäre ja besonders blöd, wenn wir jetzt so richtig schöne Muskulatur aufgebaut haben, aber der Muskel im Kopf leider erschlafft ist.
Das soll es geben.
Muskelaufbau-kompatible Strategien zur Regenerationsbeschleunigung ist das nächste Stichwort. Jetzt haben wir vorhin gesagt, 18 bis 22 Stunden, bis die Entzündung so weit abgeklungen ist, dass man jetzt mit regenerativen Maßnahmen wie Kälte und sowas hineingehen kann. Kann ich durch Sauna oder andere Dinge was beschleunigen? Das kann ich diese
Frist verkürzen. Es gibt regenerative Maßnahmen, die einfach nicht antientzündlich wirken, aber trotzdem die Regeneration beschleunigen bzw. gut tun. Das heißt, man kann fix in die Sauna gehen, also Wärme ist wunderbar. Man kann sich mit diesen ganzen Aufblas, Selbstmassage, Stiefelchen, wie diesen Boots von Normatec oder vergleichbaren Reboots oder vergleichbaren, hast du nicht gesehen, beschäftigen. Das tut einfach nur gut. Man kann sich eine manuelle Therapie gönnen, wie es nach wie vor der größte Wunsch aller Profisportler ist. Das funktioniert auch super. Man kann sich ein hochwertiges, frequenzspezifisches Mikrostromgerät wie den Microflow an den Körper kleben und da quasi über den Mikrostrom die Regeneration beschleunigen. Das ist alles super, das funktioniert auch alles
nachgewiesenermaßen. Den testest du ja gerade.
Oh, ich bin so verliebt, ich sag's dir, es ist schlimm.
Gut, das war dann schon ausreichend ein Cliffhanger für unsere alsbald folgende Mikrostrom-Folge. Sie werden den Andreas schwärmen hören.
So wird es sein.
Ja. Naps, also Powernaps oder NSDR, also Non-Sleep Deep Rest. Ist das eine gute Idee? Also, dass ich diese Stressbelastung irgendwie früher, schneller loskriege? Macht das Sinn?
Ja, wenn es in den Tag irgendwie reinpasst, ohne mehr Stress zu produzieren, sicherlich. Also wir tun uns da immer so ein bisschen leicht, weil wir dürfen zwar 24 Stunden am Tag arbeiten, aber weil wir 24 Stunden am Tag arbeiten dürfen, dürfen wir auch Pausen machen. Wenn du halt jetzt in einem mehr überwachten Arbeitsumfeld bist, ist es wahrscheinlich eher ein bisschen schwierig. Und es gibt dann immer so Geschichten von irgendwelchen Leuten, die sich mittags irgendwie die Tür zusperren und dann die Matte in einer normalen Bürosituation ausrollen, um da dann irgendwie einen Powernap zu machen. Ich glaube, sowas würde ich aufgrund meiner seelischen Gesundheit nicht tun wollen. Aber wenn die Möglichkeit besteht, ist fix eine super Idee.
Wir kommen wieder ein bisschen zu Supplementen und Substanzen. Kreatin. Kreatin immer, überall. In welcher Menge? Kreatin wird jetzt nicht dazu beitragen, dass meine Muskeln schneller wachsen, sondern wird dazu beitragen, dass ich mehr Gewicht bewegen kann und deswegen meine Muskeln schneller wachsen, oder?
So, es wird aufs Gehirn wirken, wie wir inzwischen wissen. Es wird den Schlafdefizit ausgleichen, wie wir inzwischen wissen. Und höchstwahrscheinlich ist es auch so, dass durch die erhöhte Flüssigkeitseinlagerung die Regeneration auch beschleunigt wird. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze, wo Kreatin Wunder tun kann und vermutlich auch Wunder tut. Und letzten Endes sind die 5 Gramm, die wir früher jedem verortet haben, einfach die Menge, die ideal ist für einen Menschen, egal welchen Geschlechts, mit rund 60 bis 70 Kilogramm. Sollte man mehr Mensch sein, darf man gerne entsprechend hoch titrieren. Also ich persönlich fahre fantastisch mit 5 morgens und 5 abends und ohne dass es zu einer Belastung des Magen-Darm-Systems oder Ähnlichem führen würde. Ansonsten sind, nochmal gesagt, bitte nehmt das Kreatin ganzjährig durch. Es gibt keinen Grund, es irgendwie zyklisch zu nehmen, Loading-Phasen zu machen oder was auch immer da im letzten Jahrhundert propagiert wurde.
Ja, weil du gerade das Verdauungsthema angesprochen hast, Whey, verträgt man oder verträgt man nicht? Oder gibt es spezielle Ways, die man verträgt oder nicht verträgt?
Es ist tatsächlich so, je cleaner das Zeug produziert wird, je weniger Süßstoffe künstlicher Art drin sind, je weniger künstliche Aromen drin sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es verträgt. Ich habe in meinem Leben sehr viel ausprobiert. Letzten Endes hat es meistens grüne Gase gegeben. Ich habe dann irgendwann landete ich sozusagen auf dem Goldstandard. Ich glaube, das ist eine Marke gewesen, die auch der liebe Eduard de Wilde aus Holland importiert hat. Das war, glaube ich, Nuzest, wo immer alle sagen, das ist quasi pures Gold. Das hat bei mir immer noch die gleichen Symptome ausgelöst, sprich grüne Gase. Also dementsprechend bin ich halt einfach im Team essentielle Aminosäuren. Aber grundsätzlich, wenn man es verträgt und keine bösen Zusatzstoffe drin sind, ist Whey sicherlich eine auch finanziell durchaus interessante Alternative.
Ob man es verträgt oder nicht, merkt man sehr deutlich.
Genau, also da geht es auch gar nicht um irgendwelche stillen Entzündungen, sondern da geht es um sehr, sehr lautstarke Probleme oder zumindest sehr geruchsintensive Probleme.
Olfaktorische Entzündungen sind da. Adaptogene, Ashwagandha, Rhodiola, solche Sachen.
Also ganz ehrlich, ja, die machen sicherlich für eine Zeit lang Sinn, aber ehrlicherweise muss ich jetzt gestehen, ich würde jetzt mein Cortisolspiegel nicht zwingenderweise anfassen, nur wegen am Sport. Also wenn ich jetzt nicht in der Lage bin, meine Lebensumstände sonst zu kontrollieren, weil es gerade eine blöde Phase in der Arbeit ist, weil irgendwas zu Hause los ist, was außerhalb meiner Geschichte liegt. Es ist super, mal 2-3 Monate irgendwie mit Ashwagandha am Nachmittag das Cortisol zu puffern. Es hilft beim Schlafen und es ist eh super. Wenn eigentlich sonst alles in Ordnung ist, würde ich es jetzt nicht zusätzlich reinpfeifen, nur damit irgendwas in der Muckibude besser funktioniert, weil letzten Endes ist es ehrlicherweise viel zu wichtig, als dass ich es nur dem Muskelwachstum unterordnen würde. Mhm. Also das Cortisol.
Ja. Nootropica. Zur Steigerung von Motivation, Fokus. Bringt's was?
Es bringt was, es ist halt Gehirnchemie und Gehirnchemie ist was, wo ich immer noch relativ verhalten bin, aber natürlich könnte man jetzt irgendwie vor einem besonders schweren Trainingstag entsprechend supplementieren. Natürlich könnte man an so einem Tag irgendwie sagen, ich gönne mir wahlweise ein bisschen Tryptophan oder ein bisschen Phenylalanin oder ähnliches, um da nochmal ein bisschen einen Reiz zu setzen. Man könnte sagen, ich gönne mir irgendwie einfach ein bisschen mehr Koffein. Ich würde dann tatsächlich die Sachen nicht wild, ohne nachzuschauen, miteinander kombinieren, selbst die, die ich gerade gesagt habe, weil so ein Serotoninsyndrom steht relativ schnell irgendwie an der Ecke und klingelt und das willst du definitiv nicht erleben. Ich habe da 2-3 Mal zugeschaut bei anderen Menschen, das war ehrlicherweise echt nicht schön. Mhm. Also dementsprechend, da würde ich schon ein bisschen aufhören. Also ich muss jetzt tatsächlich sagen, Nootropica in der Prüfungsvorbereitung, Nootropica, wenn es wirklich darum geht, was Intellektuelles zu erreichen, wo man wirklich sagt, das ist jetzt Obergrenze und ich muss da jetzt durch, dann bin ich da ein bisschen näher. Also für den Sport tut es bei mir Koffein.
Ja, ich vermute jetzt einmal, dass die Dinge, die wir einnehmen aus Longevity-Gründen, wie zum Beispiel NAD Plus oder NMN oder auch unser Fisetin, dass die jetzt mit dem Muskelwachstum nichts zu tun haben.
Sag mal so, Fisetin könnte eher kontraproduktiv sein, das ist klar, weil es quasi Fallbeil. Beim NAD, also der großartige Verkaufstrainer der Kräuter, schwörte, dass er 20% mehr Gewichte im Gym bewegen kann, wenn er irgendwie eine NAD-Infusion empfangen hat. Da scheint es tatsächlich so zu sein, dass es als Kraftbooster durchaus eine Rolle spielen kann. Ich persönlich bin ja doch relativ gut NAD Plus optimiert mit Infusionen und Microdosing, nicht nur wegen der ADHS, aber in erster Linie. Seit ich das nehme, ich glaube nicht, dass sich irgendwas bei mir signifikant verändert hat, aber es ist definitiv für kaum jemand eine schlechte Idee, es einfach auszuprobieren.
Die liebe Hörerin oder der liebe Hörer hört uns vielleicht gerade jetzt beim Krafttraining. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Also abgesehen davon, dass es immer eine gute Idee ist, uns zuzuhören, aber grundsätzlich einmal neben dem Krafttraining irgendwas anderes zu tun, Podcast zu hören, keine Ahnung, Vokabeln zu lernen.
Interessante Frage. Auf der einen Seite ist es tatsächlich so, wir wissen ja, dass durch die verstärkte Durchblutung, die beim Sport passiert, die Lernfähigkeit, also die kognitiven Fähigkeiten unterstützt werden. Das heißt, es gäbe einen Grund. Also ich habe beispielsweise letztes Jahr für den Jagdschein relativ viel Lerntätigkeit auf dem Ergometer beim Fahrradfahren quasi zugebracht, weil ich den Eindruck hatte, dass die verstärkte Durchblutung, Sauerstoffaufnahme, die grauen Zellen ein bisschen mehr zum Leuchten bringt. Also sowas ist fix eine gute Idee, wenn der Sport nur ein Teil deines Lebensinhalts darstellt, würde ich fix sagen, weiterhören. Ich mache es persönlich auch. Im schlimmsten Fall muss ich meine Episode von einem Engländer, also sprich Gottvater Huberman oder Konsorten, noch ein zweites Mal anhören, wenn ich zu sehr im Training drin war. Mhm. Aber es ist definitiv, wenn man eine leichte Ablenkung braucht, die beste Idee und deutlich mehr zu empfehlen, als mal in der Pause kurz auf Instagram reinzuschauen oder irgendwie auf YouTube sich was reinzuziehen. Das wird definitiv ablenkender sein, als es gewünscht ist. Also insofern Podcast hören gerne. Ja, klar ist es so, wenn du jetzt wirklich Leistungsathlet bist, dann hast du deine Playlists, die einfach speziell auf die Übungen abgestimmt sind, wo dann deine Power-Songs bei den schweren Übungen auftauchen und hast da quasi deine eigene Choreografie. Das finde ich total beeindruckend. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich während dem Sport noch was anderes tue, was ich erstens gern tue und was mir zweitens auch gut tut, weil es meinen Horizont erweitert, mache ich lieber das heutzutage.
Binaurale Beats?
In der Regeneration vermutlich ja. Es ist allerdings so, die Studienlage, zu was sie wirklich bringen, ist ja immer noch so ein bisschen verschwommen. Also ganz viel von den Standardprogrammen würde ich mir sparen. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von NewCalm, wo ich behaupte, sie funktionieren tatsächlich bei mir. Gottvater Huberman sagt, eigentlich würde weißes Rauschen fast effizienter sein als binaurale Beats. Allerdings ging es da, glaube ich, auch um das Thema Lernen. Also grundsätzlich, ich würde nicht zu viel erwarten, aber grundsätzlich ist jeder Sound, der uns pusht, der uns anregt, der vielleicht ein bisschen Cortisol freisetzt, natürlich eine gute Idee, um ein bisschen Cortisol freisetzt, natürlich eine gute Idee, um eine Maximalleistung im Sport zu ermöglichen.
Es gibt ja Menschen, die bauen von Haus aus leichter Muskeln auf und Menschen, die bauen von Haus aus schwerer Muskeln auf. Die Unterschiede liegen da in der Genetik oder wo?
Das ist Genetik und es ist tatsächlich, es gibt noch einen ganz schrecklichen Faktor, was man, wenn man gerade frisch Eltern geworden ist, sich vielleicht merken sollte, wenn man selber schon Eltern war, auch, aber was jetzt uns beiden wahrscheinlich nichts mehr bringt, tatsächlich scheint es so zu sein, dass sportliche Aktivität in der Jugend beziehungsweise das Fördern sportlicher Aktivität in der Jugend grundsätzlich dem Muskelaufbau positiv unterstützt, da scheint es irgendwie so zu sein, dass da vermutlich ist es nicht die Muskulatur selber, wahrscheinlich sind es die Nerven, die da einfach ein bisschen besser darauf vorbereitet werden, auf Reize zu reagieren und deswegen in der Folge,
ja. Muskelaufbau kann man lernen als Kind und Jugendlicher. Sehr gut.
Es ist ja auch tatsächlich so, das passt vielleicht auch noch hin, dass letzten Endes neben der Muskulatur auch die Nerven beim Muskelaufbau eine riesen Rolle spielen. Das darf man nicht unterschätzen. Also allein dieses Thema Körpergefühl, allein dieses Gefühl zu wissen, welche Muskelpartien bei einer Übung wirklich arbeiten sollen, muss Gold wert sein. Wie gesagt, ich bin ja spätberufen und talentarm. Das heißt, deswegen bin ich ja Biohacker, dass ich mir bei allem irgendwie den Weg baue, wie es dann trotzdem noch funktioniert.
Na, beim Muskelaufbau ist doch ganz gut gelungen, muss ich sagen.
Ja, aber auch da, wie gesagt, so Geschichten wie mit dem Strom dran gehen, dass du merkst, welche Muskeln jetzt eigentlich kontrahiert gehören, wie in Austin, das hat mir schon auch geholfen, irgendwie zu verstehen, was ich da jetzt eigentlich machen sollte.
Ja. Wie viel Zeit investierst du ins Krafttraining pro Woche?
Boah, auch nicht mehr viel. 4 Stunden, 4,5.
Okay, das ist also und ist das jetzt irgendwie jeden zweiten Tag eine Stunde oder ist das?
Das sind eigentlich jeden Tag irgendwie 45 Minuten roundabout, die halt das eine Mal tatsächlich Krafttraining sind, das andere Mal ist es irgendwie so eine Mischung aus ein bisschen Stretchen, ein bisschen Bauchtraining, was ja irgendwie, die Leute sagen immer, Bauchtraining bringt nichts, tut's auch nicht. Aber wenn ich eh schon irgendwie am Boden umeinander liege und mit der Black Roll irgendwie versuche, Beweglichkeit wiederherzustellen, dann kann ich auch ein paar Sit-Ups machen oder einen Sandball ein bisschen hochwerfen und wieder fangen. Das ist bei mir was ich jetzt im normalen Krafttraining nicht machen würde. Das heißt, das ist dann so ein aktiver Erholungs-Bauchtag.
Was du vor dem Training immer noch machst, Fragezeichen, ist ins Eis zu gehen?
Meistens. Also tatsächlich ist es so, ich habe jetzt gerade eine skurrile Situation. Wir haben unser letztes großes unsere Rotlichtkammer sozusagen verkauft. Das heißt, ich habe momentan zwar Kälte im Lab, aber kein vernünftiges Licht. Und ich merke tatsächlich, ich finde Kälte ohne Licht so irgendwie halb spannend. Das heißt, momentan ist es so ein bisschen eher dann so, dass ich mich in die Kälte setze und danach nochmal in die Kälte gehe und danach nochmal kurz draußen in die Sonne setze, wenn sie da ist. Sollte sie nicht da sein, was jetzt in diesem Sommer auch durchaus mal vorgekommen ist, kann auch sein, dass ich mir die Kälte spare. Bringt allerdings auch den Vorteil, dass ich mental von der Kälte jetzt gerade wieder mehr habe, als wenn ich seit 9 Monaten jeden Tag drin gesessen bin.
Das Thema Rotlicht haben wir noch gar nicht angesprochen. Das heißt, bei dir war Kälte, dann Rotlicht, dann Krafttraining.
Genau.
Rotlicht nach dem Krafttraining würde natürlich aufgrund seiner antientzündlichen Wirkung wahrscheinlich nicht so wahnsinnig den Muskelaufbau fördern, aber die Regeneration sehr beschleunigen.
Genau. Das heißt, die gleiche Analogie, Sportler nach dem Wettkampf, super Idee, Sportler nach dem Training halt auch wieder Abstand halten, wobei ich da ehrlicherweise sagen muss, ich weiß nicht, ob ich da 18 Stunden brauche, vielleicht
ja.
Tun es da eher 12.
Ja, und das mit dem Erden, weil wir es ja erst kürzlich besprochen haben, ist schon auch ein Thema, wo man halt sagt, okay, da kann ich jetzt nach dem, also wenn ich zum Beispiel im natürlichen Gewässer bade oder auch halt geerdet schlafe, sind wir da im ähnlichen Wirkungskreislauf drinnen.
Fix, also wie gesagt, der gute Thomas hat es ja wunderbar dargelegt.
2 letzte Fragen, dann lasse ich dich schon in Ruhe. Und da schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Was glaubst denn du, was kann denn da kommen an Innovationen, an experimentellen Ansätzen oder sowas, die uns mit, die uns beim Muskelaufbau unterstützen? AI ist ja ein ziemliches Thema. Können wir mit genetischen Tests was herausfinden?
Also sagen wir mal so, künstliche Intelligenz im Sinne von Trainingsgerätesteuerung steht ja schon vor der Tür.
Ja.
Das ist fix klar.
Das ist Vitruvian, glaube ich, ist das.
Vitruvian, eGym, ARX aus Amerika, OsteoStrong aus Amerika, das neue Nachfolgeprodukt von Aurum, wo ich den Namen vergessen habe, vom Julian. Da ist eine ganze Menge am Start, wo man sagen muss, Halligalli Drecksaufest, gerade wenn es um wirklich maximale Zerstörung des Körpers in kürzester Zeit geht, da kann einfach der Computer in Verbindung mit dem Motor Unglaubliches bewirken. Also das ist ganz klar. Bei allem anderen, inwieweit wir in der Lage sind, basierend auf dem Genom irgendwie Trainingspläne zu verbessern, zu optimieren, weiß ich nicht so genau, ob das jetzt wirklich nochmal einen Riesenunterschied macht, weil auch da ein bestes Genom, beschissener Lebensstil funktioniert dann halt trotzdem nicht und wahrscheinlich schlechtes Genom, geiler Lebensstil funktioniert wieder besser. Also da wird es immer so ein bisschen den menschlichen Faktor geben, weiß ich nicht genau. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Substanzen nochmal spannender werden könnte. Wir sehen ja an der Welt der Peptide beispielsweise, was da alles geht, egal ob es jetzt ein Ozempic ist oder was auch immer. Es gibt ja so viele dieser Verbindungen, die irgendwie gerade schon durch die Pharmakologie durchrauschen. Da mag irgendwie eine ganze Menge vor der Tür stehen, allerdings ist es halt so und deswegen sprechen wir auch gerne so häufig da von unserem Hamster. Es wird halt noch eine fixe Zeit dauern, dass Leute, die solche Sachen länger angewendet haben, auch wenn sie dann quasi zugelassen sind, so alt geworden sind, dass wir wissen, was auf Dauer passiert, wenn man das eine gewisse Zeit genommen hat. Also insofern, die Zukunft ist unglaublich spannend, aber ich würde lieber heute einen Tacken intensiver trainieren, als darauf hoffen, dass morgen irgendwie die Wunderspritze kommt, die ähnlich jetzt wie beim Abnehmen das Spiel über Nacht verändert, um ehrlich zu sein.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Ja, dann nehmen wir es doch an selbiges. Ansonsten sage ich noch mal Satzerl auf. Das heißt erstens, ihr Lieben da draußen, bitte empfehlt uns weiter, bewertet uns, abonniert uns, schenkt uns Blumen, tragt euch für den Newsletter ein und tut auch alles andere, was uns helfen könnte, die frohe Botschaft weiterhin nach draußen zu tragen und noch mehr Menschen mit unserer penetranten Art und unserer Geschwätzigkeit zu nerven.
Und meinen Wortfindungsstörungen.
Ja, oder meinen. Einer von uns beiden hat die immer drauf. Also dementsprechend unterstützt uns weiter bei dem Versuch, ganze Sätze zu bauen.
Darüber hinaus. Beim Vokabel-Lego zu.
Genau. Und Darüber hinaus, lieber Stefan, womit wollen wir denn unsere lieben Zuhörer und Zuhörer nächste Woche quälen?
Wir quälen unseren Gast nächste Woche. Unser Gast heißt Sven Gábor Janský und ist einer der prominentesten Zukunftsforscher Europas. Das Spannende an ihm ist, dass er selbst mit dem Biohacking ein bisschen begonnen hat vor einiger Zeit und dass er sich mit diesem Thema auch in seiner Profession beschäftigt und dass er sagt, der erste Mensch, der nicht sterben wird, lebt bereits. Das ist etwas, was wir vielleicht nicht, wo wir nicht ganz seiner Meinung sein werden, aber wir werden das diskutieren. Das wird urspannend, der Typ ist super eloquent. Ich glaube, unsere Wortfindungsstörungen müssen wir das nächste Mal zu Hause lassen, weil sonst wird uns der in Grund und Boden reden, glaube ich, der Bursche.
Ja, dann sind wir auf die Zukunft gespannt, würde ich sagen.
Genau, wir werden sie nächste Woche erforschen.
Genau, back to the future. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Danke. Bis nächste Woche. Danke, Stefan. Baba.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.